Ja, schöne Geschichten, oder? So ein Video, das hört sich mal so toll an. Bei den Christen, bei uns Christen. Wahnsinn, was wir so abliefern, aktuell wieder. Wir rocken doch gerade die Welt, oder? Ist doch gerade wieder so, dass alle Welt sieht, boah, aber Krise. Aber die Christen, die sind einfach immer gut drauf. Die wissen, wie es geht. Die haben in den guten Zeiten gelernt, wie man es macht, damit man dann all das Wissen, all das Können dann auspackt. Und da ist dann nur Fülle, oder? Jetzt so in den ganzen Gemeinden, überall in den Kirchen und in den Kirchen, da ist so, da kommt so vom Himmel runter und die Menschen sind, die begegnen sich in so einer Liebe und so einem Respekt und tun nur Gutes füreinander und man sieht überall, wo die Menschen rumwuseln und für andere da sind und das geht schon seit Monaten so, das zieht sich so durch die Krise, man merkt so richtig, die Christen, boah, die haben es drauf. Die haben es gelernt. In guten Zeiten, wie es geht. Ich meine, wir haben es doch uns auch immer erzählt, oder? Wie es geht. Wir wissen doch, wie es geht und wir haben uns das immer so berichtet und der Herr ist mein Hirte und ja, ne, Gott, der Leuchtturm und so und wir sind immer an seiner Hand und was kann denn schon passieren? Das ist ja überragend, wie das so läuft. Und das merken wir dann jetzt. Die Kraft, die wir so haben, die innere, da ist überhaupt kein Streit oder gar keine Sorge über die Zukunft. Was soll denn schon passieren? Mann, ich erzähle euch meine Geschichte. Da ist eine Frau, ich habe sie am Donnerstag schon im Hauskreis erzählt, und das ist eine wahre Geschichte. Das ist diese Frau, die tut viel für die Menschen in ihrem Dorf. Und dann bricht sie sich plötzlich das Bein, so irgendwie mehrfach, dreifacher Bruch, und sie landet im Rollstuhl. Kann nichts mehr machen. Aber drumherum, die Leute haben nicht vergessen, was sie getan hat. Da ist nämlich eine Frau, die sammelt für diese alte Dame. Die geht rum und sammelt bei allen, klopft sie an. Und dann kauft sie von dem Erlös einen Blumentopf. Totales Gestrüpp. Für mehr hat es nicht gereicht. Und bei der Übergabe guckte der eine oder andere zumindest skeptisch und fragte sich, das da? Und dann sagt die Dame, ja, ich habe es geschickt gemacht. Ich habe alle nur nach 10 Cent gefragt. Dann haben sie quasi nicht gemerkt, dass sie was geben mussten. Mich erinnert eher das so an den Einsatz, den wir manchmal bringen. Für mich ist eher das so ein Bild, wir wollen immer nur so gerade das Nötigste tun, oder? Also von Gott erwarten wir schon eine Menge. Der soll unser Leuchtturm sein. Der soll uns an die Hand nehmen, wenn es uns nicht gut geht. Der soll mit uns gehen, aber ist das so mit der Gegenleistung? Und das ist natürlich so in Phasen, wo es gut läuft, wo es uns gut geht. Da merken wir das ja auch nicht so. Da muss man ja auch letztendlich nicht abwägen. Aber in Zeiten der Krise, und da meine ich jetzt nicht speziell Corona, sondern in auch persönlichen Krisen, und die haben wir ja alle irgendwann mal, zumindest hin und wieder, und der eine oder andere von uns, da merken wir plötzlich, könnte das auch irgendwie doch was sein mit Geben und Nehmen? Welcher Typ bist du eigentlich so vom Geben? Wie viel gibst du? Gibst du gern? Und da meine ich nicht so weggeben, sondern überhaupt so dein ganzer Einsatz. Gibt es so Leute, die sind per se ehrgeizig, oder? In denen steckt das so drin, die müssen immer Gas geben. Da ist immer Power. Die wollen einfach. Und die geben dann. Und legen los? Oder bist du eher so, so wie ich, so ein gutes Pferd, das immer nur so hoch springt, wie es muss? Manche sind ja stolz drauf. Bei was bist du ehrgeizig? Bei was gibst du noch richtig Gas? Gibt es überhaupt was, was dich herausfordert, wo du sagst, okay, ja, da schlafe ich gerade nicht oder da sitze ich nicht. Da will ich wirklich. Im Hauskreis haben wir so festgestellt, dass ja auch bei Corona so diese ganzen Erntedankfeste nicht stattfinden können. Und wir haben uns dann gefragt, warum feiern wir überhaupt Erntedank? Haben uns das so gefragt, weil das kommt ja von Gott. Das hat ja Gott so angeordnet. Vor tausenden von Jahren hat er gesagt zu den Leuten, Mensch, feiert mindestens dreimal im Jahr so Feste. Ja? Im Frühjahr, da erinnert ihr euch, dass ich euch aus Ägypten rausgeholt habe. Ja? Und dann feiert ihr Erntedank und dann kam noch das Laubhüttenfest dazu. Und dann kommt ihr immer zu mir, kommt ihr in meinen Tempel und dann bringt ihr mir Opfer da. Gott hat da so eine Idee gehabt. Und wenn wir das dann lesen, dann fällt uns auf, dass Gott von seiner Herrlichkeit spricht in diesen Zusammenhängen. Dass er nämlich sagt, pass auf Leute, wenn ihr das so macht, ja, wenn ihr dann kommt in meinen Tempel, dann stehe ich toll da, sagt Gott. Dann sehen alle, was ich für ein toller Typ bin. Dann wird meine Herrlichkeit verbreitet. So was sagt Gott dann in den Zusammenhängen. Sagt, ich werde dann gesehen. Mir zu Ehren. Feiert ein Fest. Aber es ist ja für andere, oder? Ich meine, immer dieses, und dann dreimal im Jahr und immer wieder Gott und so. Und ja, ist ja groß und toll. Und irgendwie zeigt es sich dann auch in der Geschichte, kommen wir gleich noch, dass wirklich die Israeliten damals dann müde geworden sind darin. Auch hier scheint das nicht geklappt zu haben, weil den Text, den wir uns ja gesehen haben aus 2. Mose 23, wo Gott das so mit diesen drei Festen da anordnet, da sagt er dann auch am Schluss, und bitteschön, ihr sollt dann auch alle kommen, jeder Einzelne. Also scheint Gott ja irgendwie gemerkt zu haben, naja, so immer kommen nicht alle. Gott sagt hier, und wir haben uns das so überlegt, das könnte vielleicht sogar daran liegen, er sagt, alle Männer sollen kommen. Ja, die Frauen werden nicht erwähnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch tatsächlich dann so war, dass so mancher Mann seine Frau geschickt hat. So nach dem Motto, komm, kannst du erledigen, ich habe noch so viel zu tun. Und da frage ich mich, ob das nicht ganz oft so ist mit Gott. Auch gerade in Zeiten, wo es gut läuft und wo ich so viel zu tun habe, frage ich mich manchmal bei mir, ob das nicht so ist wie bei den Israeliten, dass mich eigentlich einer erinnern muss daran, naja, schick doch jetzt nicht einen anderen zu Gott. Wie oft bin ich wirklich anwesend? Persönlich. Wie oft bin ich persönlich anwesend, wenn es darum geht, vor Gott zu treten und seine Heiligkeit zu preisen. Was auch immer das ist, und es lohnt sich, das anzugucken, was das ist, werden wir gleich noch machen. Aber wie oft mache ich mir die Mühe zu sagen, ach ja, da bin ich ganz persönlich da. Wir haben uns im Hauskreis gefragt, wann habe ich das letzte Mal gefeiert zu Ehren Gottes? Und wann habe ich das Beste, was ich hatte, und das steht nämlich da auch in den, nicht irgendeinen Schrott vor Gott gebracht, ja, so das, was übrig war, sondern wann habe ich das letzte Mal das Beste? Gott sagt das hier, bringt das Erste, was ihr erntet. Also bei mir ist das ganz häufig so, dass ich das, was übrig bleibt und zugegeben ist, vielleicht sogar genug für Gott. Und das ist eine Menge, man, andere geben doch weniger. Wenn ich da so drauf gucke, was ich so für Gott gebe, was so meine Opfer sind, an Zeit, an Aufwand, an Mensch, wenn ich das vergleiche mit anderen. Das Problem ist nur, das machen wir halt so gern, wir vergleichen uns gern mit anderen und das ist hier ganz besonders fatal, weil wir sollten das, was wir Gott geben, nicht vergleichen mit dem, was andere geben, sondern wir sollten das mit dem vergleichen, was wir Gott nicht geben. Mit den anderen, wenn ich den Zehnten gebe, sollte ich es vielleicht vergleichen mit den anderen 90%, die da noch sind. Was mache ich denn so damit? Was hat denn da gerade so meine Priorität? Wie viel von meinem Leben, wie viel von deinem Leben landet wirklich vor Gottes Herrlichkeit? Und eins kann ich dir versprechen. In der Krise fangen wir alle an, nach Gottes Herrlichkeit zu fragen. Alle. Bist du bereit, persönlich vorbeizuschauen? Bist du vielleicht jetzt im Moment mal einen Moment bereit, persönlich vorbeizuschauen vor Gott? Hast du Lust, mit mir mal persönlich vor Gott zu treten, vor seine Herrlichkeit? Ganz persönlich. Wirklich du da zu sein, du mit deinem Herzen. Meine Erfahrung ist, wenn wir vor Gott treten, und das hat halt was mit persönlich zu tun, dann gibt es Zeit der Erkenntnis. Es gibt Zeit der Bekenntnis. Und es kommt die Zeit der Chance. Ich habe das gerade schon erzählt, der Julia und der John, dass mich die Fabienne dann immer daran erinnert, über die Chancen zu sprechen. Weil ich finde das immer schon so gut, Mann, Leute, mal zu erkennen, oder? Ich weiß nicht, wie es euch so damit geht, aber zu sehen, so die Augen aufzumachen und zu erkennen, was da los ist in meinem Leben. Was zu lesen und plötzlich festzustellen, morgens, Alter, was geht denn ab? Was machst du da? Und ich schaff's mit dem Bekenntnis, also ich mach das gern, vor Gott zu gehen und zu sagen, lieber Gott, ey, das ist er. Aber dann bin ich so Typ, ne, der macht dann, wahrscheinlich, wenn ich jetzt Liebeskummer hätte, würde ich mich auch dann so ergehen und nur Alanis Morissette hören oder irgendwie sowas. Aber Gott will, dass wir dann noch einen Schritt weitergehen und ich will das mit euch mal machen. Ich will mal nach der Chance schauen. Vielleicht sogar die Angst zu besiegen. Nicht die Angst vergessen, sondern die Angst zu besiegen. Aber wir haben am Donnerstag im Hauskreis gesagt, das ist ja nicht so einfach, überhaupt loszugehen, weil wir merken, es hat was mit unserem Herzen zu tun. Es hat was mit dem zu geben, was wir wirklich zu geben haben, mit dem zu tun, was wir wirklich in uns tragen, mit allem. Mit dem, was unser Herz berührt, mit dem, was in unserem Herzen ist. Jesus sagte in Matthäus 6, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen und von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo ist denn dein Herz gerade? Wo wäre es denn? Mal ganz ehrlich, müsstest du vielleicht sogar erstmal nachdenken? Was ist denn so der Schatz in deinem Leben? Was ist denn so gerade das, was dich besonders stark bewegt, was dich besonders trägt? Das könnten sogar deine Ängste sein, die du gerade hast, die so entstehen durch die Umstände, die wir im Moment so durchleben. Vielleicht pflegst du da so das eine oder andere. Vielleicht ist aber auch dein bisschen Geld, was du zusammengetragen hast über die Jahre. Was dir so ein bisschen Sicherheit gibt gerade. Wo du sagst, okay, damit komme ich schon irgendwie über die Runden. Vielleicht ist da dein Herz. Oder vielleicht vertiefst du dich in irgendwelche Aufgaben, um einfach zu vergessen. Aber auch da möchte ich dich wieder daran erinnern, wie viel von dem, was du da hast und was du gibst, wofür du dich einsetzt, wie viel bringst du ernsthaft vor die Herrlichkeit Gottes? Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wir ahnen immer, immer, jederzeit. Da brauchen wir nicht solche Sätze von Jesus Christus oder von irgendwelchen anderen klugen Menschen. Wir brauchen nicht die Bibel, wir brauchen nicht Gottes Wort, um zu erahnen, dass es immer mit irgendwas Größerem zu tun hat. Wo ist dein Schatz? Was hat Priorität in deinem Leben? Hast du Leidenschaft? Eben die Geschichte war wahr, jetzt erzähle ich euch so eine Himmelspforten-Geschichte. Das ist eine Analogie. Das ist wie bei Analogkäse. Das ist nicht echt. Ja? Aber es sagt uns trotzdem was. Es schmeckt genau so. Ja? Da kommen so drei vor der Himmelspforte an. Ja, und der Erste, der hat so einen riesen Sack dabei. Ja, und dann fragen die, was hast du da? Ja, und er sagt, da habe ich alles drin, was ich geschaffen habe in meinem Leben. Alles. Und ich war echt erfolgreich. Guckt euch das an, was ich da hinbekommen habe. Und jetzt stehe ich hier vor der Himmelspforte und wisst ihr was? Jetzt nehme ich mein Herz und pack das noch oben drauf. Und damit gehe ich jetzt an die Himmelspforte. Und die zweite Person ist eine Frau. Die fragt sich, was hast du denn da in deinem Sack? Und dann sagt sie so, ja, ich habe nicht viel Geld und so zusammen, aber das sind Notizbücher. Meine Buchhaltung ist das. Ich habe nämlich jede gute Tat, die ich so getan habe in meinem Leben, ich habe sie alle aufgeschrieben, falls es nötig wird, wenn ich hier in diesen Punkt komme. Und jetzt, in dem Moment, ich möchte auch mein Herz noch dazu tun und packte auch ihr Herz da rein. Und der Dritte, der hatte, also im christlichen Kreis muss man sagen, er hatte einen Lendenschurz an, also nackt war er nicht. Aber er hatte nichts. Er stand da und sagte, ach du meine Güte, ich habe nichts vorzuweisen. Nicht mal mehr mein Herz, was ich irgendwo reintun und einbringen könnte. Selbst mein Herz habe ich weggegeben. Und dann gehen die ersten beide an die Himmelspforte und kommen nach ein paar Minuten zurück und mit völlig zerknirschtem Gesicht. Und dann fragt er, was ist los, warum seid ihr nicht reingekommen? Und sie sagen, ja, wir dürfen nichts mit reinnehmen. Wir hätten alles vor der Tür stehen lassen müssen. Und gehen wieder weg. Und er geht. Und dann steht ein Engel an der Pforte und verbeugt sich vor ihm und weist ihn den Weg hinein. Und während er reingeht, gibt ihm der Engel etwas Wunderbares, was glänzt wie ein Diamant. Und sagt zu ihm, hier, ich glaube, das ist deins. Ich glaube, das gehört dir. Wo ist dein Herz? Was machst du mit deinem Herz? Wofür brauchst du dein Herz gerade? Da sind ja diese Israeliten und Gott hat ihnen gesagt, feiert diese Feste. Und wenn man das Alte Testament so in der Bibel liest, dann sieht man, wie die so durch die Geschichte geworfen werden. Und wie sie sich so werfen lassen, weil sie, wenn wir ehrlich sind, nie begreifen, was wirklich los ist. Und so ein bisschen wie so ein Höhepunkt ist dann, dass alles kaputt ist, alles im Eimer ist. Und so 500 vor unserer Zeitrechnung, 500 vor Christus etwa, 600, sind sie dann in Babylonien, sind verschleppt. Aber zum Glück werden die Babylonier dann besiegt von den Persern und die Perser sind so ein bisschen cooler, ein bisschen lockerer drauf und sagen so, ihr dürft jetzt wieder zurückgehen und könnt jetzt wieder da wohnen, wo ihr seid. Und dann sind die Israeliten so 550 vor Christus, dann sind die da wieder so raus aus der Gefangenschaft und fangen an, sich was aufzubauen. Das ist die Zeit von Haggai. Dem Propheten Haggai und er sieht das so, was die Leute machen. Und jeder wuselt so und jeder wirtschaftet sich was zusammen. Aber es kommt nichts richtig zustande. Und Haggai mahnt sie. Gott mahnt sie und sagt, hey Leute, merkt ihr nicht, was ihr da macht? Ihr baut alle nur für euch und ihr habt meine Herrlichkeit komplett vergessen. Gott mahnt konkret an, dass sie alle ihr eigenes Haus bauen oder wollen, ihr Haus bauen wollen und so rumwursteln, aber das Haus Gottes komplett in Trümmern liegt. Sie den Tempel nicht wieder aufbauen. Da kommen sie nicht drauf und sie sind so ein bisschen so wie wir. Weil sie denken, na, ich muss doch erstmal die 90% für mich sorgen, bevor ich die 10% Gott geben kann. Sie haben es verdreht. Und dann sagt Gott ihnen Folgendes. Nun, so spricht der Herr. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Und wenn man ganz genau im Text guckt, das ist jetzt die Übersetzung von Luther, die Moderne, achtet darauf, wie es euch geht. Im Originaltext steht, richtet euer Herz auf eure Wege. Schaut mit eurem Herz hin, wo ihr gerade lang geht. Was sind das so für Wege, die ihr da beschreitet? Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und treibt doch Durst, bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, legt es in einen löchrigen Beutel. Oh, Alter, mich erinnert das so an die jetzige Zeit, oder? Wie wir jetzt so verdeutlicht bekommen, dass all dieses Wurschteln, dieses Machen und dieses Kämpfen, dass es zerrinnt im Zweifelsfall. Wir merken alle, lass es mal nochmal ein halbes Jahr so gehen wie das letzte halbe Jahr. Ey Leute, es ist ein halbes Jahr. Ja? Und dann sagen schon, nochmal so ein halbes Jahr, dann haben wir aber Chaos hier. Wer sagt uns denn, dass es nicht zweimal ein halbes Jahr oder dreimal ein halbes Jahr oder viermal ein halbes Jahr oder ein paar Jahre noch so geht? Jetzt nicht speziell wegen des Viruses, da kann doch irgendwas anderes kommen. Wer gibt denn uns die Garantie? Wir merken doch, wie schnell uns diese Sachen, von denen wir glauben, dass sie uns Sicherheit geben, wie schnell sie uns durch die Hände rinnen. Und da brauche ich gar nicht über Gesundheit oder solche Sachen sprechen. Gott sagt, richte dein Herz auf deinen Weg. Schau doch mal hin, wo du lang gehst, woran du dich festhältst, von was du glaubst, dass es dir Sicherheit und Wert gibt im Leben. So spricht der Herr, achte darauf, wie es euch geht. Er wiederholt das hier bewusst. Direkt danach. Und dann sagt er, geht hin auf das Gebirge, holt Holz und baut das Haus und ich will Wohlgefallen darin haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Also wieder hier diese Nummer von Gott, wo ich einfach sage, ey Gott, du machst das ist ja auch echt ungeschickt, wie du mich motivierst. Was interessiert mich deine Herrlichkeit? Ich steck doch gerade im Dreck. Ich meine, was ist denn hier schon die echte Motivation? Die merken, da klappt nichts, da funktioniert nichts. Nichts läuft so, wie sie sich wünschen. Und dann ist der Ausweg, ja, für Gottes Herrlichkeit. Also spätestens ein aufgeklärter Mensch würde das nicht tun. Das Spannende ist, die haben es auch nicht wirklich getan. Und dieses Buch Haggai ist so kurz in der Bibel, aber wenn man genau hinschaut, das wäre der Wendepunkt, die Möglichkeit gewesen. Weil in dem Buch Haggai geht es nämlich genau darum, es ist ein ganz kurzes Buch, und lest, oder guckt euch die Assi hat uns hingewiesen letzte Woche auf diese Filme, die man da im Internet über die Bibelbücher sehen kann. Es ist überragend. Ja? Ich habe es mir gestern über Haggai angeschaut. Hat mir geholfen für heute nochmal, um das zu sehen. Es wäre die Chance der Wende gewesen für die Israeliten. Aber das ist eben nicht so einfach. Gebe ich zu. Wenn es einem selber schlecht geht, dann auch noch für andere sorgen? Und dann auch noch für diesen Gott? Der macht doch eh nur Versprechungen. Was kommt denn da wirklich bei mir an? Also die hätten doch das Recht gehabt zu sagen, ey, liebe Gott, guck doch mal, was jetzt die letzten Jahrhunderte hier gelaufen ist. Das Problem der Israeliten war das Problem, was man auch Boris Becker nachsagt. Man kann sie nicht beraten. Sie machen, was sie wollen. Sie sind beratungsunfähig. Und Gott sagt, achte auf deine Wege. Sag, sei nicht beratungsresistent. Lass dir mal was sagen. Bleib mal stehen. Also ganz ehrlich, wenn dir einer sagt, achte auf deine Wege, dann ist es vielleicht wirklich mal gut, erstmal stehen zu bleiben. Mal zu gucken, welchen Weg gehe ich hier gerade. Und das macht Gott mit uns. Gott fordert dich jeden Tag auf, bleib mal einen Moment stehen und achte auf deinen Weg. Und ich will was behaupten, allein das, wenn wir das tun würden, nur das, wir brauchen gar nicht mehr begreifen, wenn wir nur einmal pro Tag stehen bleiben würden und würden schauen und mit unserem Herz, mit unserem Herz auf unsere Wege schauen, es würde sich alles ändern, wenn wir das wirklich machen würden. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Alles würde anders, da bin ich fest von überzeugt. Wenn wir sehen würden und dann darauf schauen würden, was wir da haben und was wir da erwirtschaften, und wenn wir merken, wie fragil das ist, woran wir uns da eigentlich festhalten, wie klein das ist und ganz ehrlich, wie armselig das ist, woran wir uns in der Regel so festhalten, wovon wir glauben, dass es uns was bringt und dann sagen, erzähl mir die Leute, dass sie nicht an Gott glauben oder an Götter glauben. Dabei knien sie jeden Tag vor ihrem Girokonto nieder und sagen, bitte erlöse mich. Oder vor eurem Hobby oder vor irgendeiner anderen Flucht. Und das ist eine bezeichnete Erklärung für irgendeine Götze. Wenn ich davor niederknie und darum bitte, dass es mich erlöst, mich von meiner Angst erlöst, Angst vor der Zukunft, mich erlöst von den Sorgen, die ich mir so mache, dann habe ich einen Haufen Götzen in meinem Leben und dann sagen mir die Leute, sie glauben nicht an Götter. Gott zeigt ihnen das hier. Ihr werdet nicht satt daran, was ihr da tut. Und das finde ich, ist so ein gutes Beispiel. Wir merken das doch auch, so richtig Befriedigung, so richtig satt werden an den Dingen, die wir erleben, die wir da haben. Und deswegen bin ich vorhin so eingestiegen und gefragt, auch wir Christen, wir reden uns da manchmal ein Schwachsinn daher, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und dann wird das so heilig verpackt und dann tun wir so, als wären wir da besonders klug. Ja und, was ist jetzt davon übrig? So spricht der Herr Zebao, richtet euer Herz auf eure Wege. Was mir gefällt, ist, dass sie umkehren. Sie verändern ihr Leben, die Israeliten hier. Sie gehen dann tatsächlich, sie gehen dann ins Gebirge und machen das so, wie Gott das will. Gott sagt, ändere etwas. Und das ist auch das Schöne und das Praktische an dem Beispiel, so finde ich. Wir wollen immer was verändern, aber tun dann nichts. Stehen dann wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Und das ist auch so typisch Mensch. Und dann hoffen wir, dass die Umstände sich ändern. Aber das werden sie nicht. Wenn du auf deine Wege achtest, dann wirst du merken, dass du dich verändern musst. Und dass du dich auch verändern kannst, das ist möglich. Es ist tatsächlich möglich und zwar egal wie alt du bist. Du kannst neue Wege gehen. Du kannst etwas tun, wenn du erkannt hast, da ist was nicht in Ordnung und da läuft was nicht so, wie es so laufen sollte. Dann kannst du es ändern, jederzeit. Es ist einfach so möglich, mach es einfach nur. Und dann sagt Gott diesen tollen Satz, und ich will meine Herrlichkeit erweisen. Was heißt das denn? Was hieß es je? Von Beginn an, vom ersten Satz in der Bibel bis zum letzten, was bedeutet es, dass Gott sagt, er will seine Herrlichkeit erweisen? Und an dem Volk Israel wird es so deutlich. Gott will damit sagen, meine Herrlichkeit erweisen heißt immer und dann wird es euch gut gehen. Weil darum ging es immer Gott, dass er sagt, alle Welt wird an euch erkennen, dass ihr einen Gott habt, der für euch sorgt, der alles macht. Hör doch nur einfach auf, selber zu kämpfen und selber für alles sorgen zu müssen. Wenn du verstündest, dass wenn du mir die ersten 10% gibst von dem, was du hast, sagt Gott, dann sorge ich für dich. Es wird dir so gut gehen, die Menschen werden sagen, das ist ja ein Wahnsinn. Und das meint Gott mit seiner Herrlichkeit. Das meint er, als er ihn sagte, feiert diese Feste, damit die Menschen sehen, wie herrlich ich bin, damit die Menschen sehen, wie herrlich ich für euch sorge. Weil wenn ihr diese Feste feiert und mir das alles bringt, werden die Menschen sehen, wie gut es euch geht. Und die haben es nicht begriffen. Und dann Jahrhunderte später bei Haggai wieder. Haggai sagt, macht es doch einfach. Gott hat es uns seit immer schon immer gesagt und er sagt es uns wieder. Und er verspricht es einfach so, so plump. Er sagt, Leute, wenn ihr erstmal dafür sorgt, dass ihr erkennt, dass eure Wege falsch sind und dass ihr zu mir umkehren sollt und dass ihr, wenn ihr mir eure Aufmerksamkeit schenkt, dass es euch dann gut geht. Wenn ihr aufhört, euch Sorgen zu machen, dann kann ich für euch sorgen. Dann tritt Gottes Herrlichkeit in deinem Leben ein, wenn du aufhörst, dir Sorgen zu machen. Wo ist dein Herz? Wo ist dein Schatz? Erlebst du Fülle? Erlebst du die Fülle, die Gott über dir ausschüttet? Gott versteht seine Herrlichkeit im Glück seiner Kinder. Israel hat nichts verstanden. Was verstehst du? Ich möchte mit dir beten und ich bitte dich dazu aufzustehen. Großer Gott, lass uns erkennen, wo unser Herz ist und wie falsch oft unsere Wege, Herr. Lass uns sehen, wo wir in die falsche Richtung laufen und uns verrennen in Sorgen und im Handeln und im Tun. Schenk uns Vertrauen in deine Herrlichkeit, in die Herrlichkeit, die uns versorgt, die uns all das gibt, was wir brauchen, die uns groß und stark und reich macht. Großer Gott, lass uns vertrauen, dass du es gut mit uns meinst und dass es besser wäre, umzukehren. Herr, du kennst unser Herz. Und vielleicht ist der andere heute hier, der sagt, Gott, ich will es gern für mich behalten. Es ist mein Herz. Ich brauche das. Dann bitte ich dich, Herr, dass du uns dann trotzdem lieb hast, weil du es uns versprochen hast. Und dass du bei uns bleibst und uns weiter bewegst und dieses Herz trotzdem immer wieder neu versuchst zu bewegen. Aber Herr, vielleicht ist auch der ein oder andere hier heute, der sagt, ich habe es vergessen, stimmt, ich wollte dir ja mein Herz schenken. Ich brauche es doch gar nicht, weil ich kriege ein neues, wenn wir zu dir kommen. Herr, dann schenk uns Mut. Dann schenk uns Mut, das zu tun, unser Herz zu verschenken für die richtigen Dinge im Leben. Für das wirklich Wertvolle, weil wir wissen, wir bekommen von dir ein viel schöneres Herz zurück. Herr, lass uns glauben an deine Herrlichkeit. Lass uns glauben an deine Ewigkeit. Dass du hier bei uns bist und uns sorgst. Hab Dank für all deine Zusagen.